Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Heute Morgen starten wir, der Henna hat das schon gesagt, mit einer neuen Predigtserie Kingdom Culture. Bergpredigt. Warum wir das machen, warum wir über die Bergpredigt eine Predigtserie machen wollen. Wir haben das Jahresthema, die Jahresvision, Fokus Jesus. Sehr allgemein gesprochen, kann alles bedeuten, aber eigentlich wollen wir mit dieser Vision, sollen wir eigentlich alles, was wir in diesem Jahr tun, wollen wir uns auf Jesus fokussieren. Was das bedeutet, wir wollen schauen in der Bibel, was hat Jesus getan? Das wollen wir auch tun. Was hat Jesus gesprochen? Was hat er gelehrt? Ja, wir wollen das aufnehmen und wollen quasi von ihm lernen, quasi bei ihm in die Ausbildung gehen, wenn man es in dem heutigen deutschen Kontext nehmen würde, um von ihm zu lernen, das Leben zu meistern. Ne? Er ist quasi Gott ist der Schaffer des Lebens und er weiß, wie man dieses Leben meistert oder wie man es einfach gut leben kann. Und davon wollen wir lernen. Das ist so der Herzschlag für dieses Jahr. Und da ist die Bergpredigt, so die bekannteste Predigt wahrscheinlich, die es überhaupt gibt, ist ausschlaggebend dafür. Das ist so das Herzstück der Lehre Jesu. Und deswegen, warum Kingdom Culture, also Königreichs, die Kultur des Königreichs, das werdet ihr alles noch ein bisschen erfahren. Jetzt auch heute fangen wir mit den sogenannten Seligpreisungen an, was das bedeutet mit Königreich, ne? Weil ich weiß nicht, wenn du die Bergpredigt, hat jeder schon mal gehört, jeder schon mal gelesen, aber es ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Geboten, Gesetze oder Dinge, die wir irgendwie machen sollen, sondern es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, was Jesus eigentlich auch relativ am Anfang seines Wirkens, zwar die Bergpredigt, was er eigentlich damit aussagen wollte mit der Bergpredigt. Genau, und heute wollen wir mit der Seligpreisung anfangen. Und stell dir vor, du bekommst eine Einladung zu einem Event, ja, eine Einladung zu einem Event und du denkst dir, warum bin ich da eingeladen? Du hättest nie gedacht, dass du zu diesem Event eingeladen würdest überhaupt, ne? Du denkst an die Leute, die da hingehen, du denkst an das Event und dann denkst du an dich selber und denkst so, irgendwie passe ich da gar nicht hin. So, warum sollte ich überhaupt da eingeladen worden sein? Hat er sich vielleicht geirrt? Ist die Einladung vielleicht jemand anderes? Hey, die Leute, die sind doch viel, viel besser angezogen. Das ist ja eine ganz andere, viel intelligentere Menschen, die lesen Bücher. Da passe ich überhaupt gar nicht rein. So, was soll ich als, ich fühle mich sehr fremd dann in diesem Event, wenn ich da hingehe. Aber trotzdem bekomme ich diese Einladung. Und dann machst du die Einladung auf und du schaust dir die an und du merkst, da steht dein Name drauf. Und auf einmal, wenn du die Einladung liest, merkst du, du wirst persönlich angesprochen, dass genau du eingeladen bist zu diesem Event. Wo du vielleicht gedacht hast, du bist gar nicht gut genug dafür, du passt da gar nicht rein, aber du persönlich bist eingeladen zu diesem Event. Und genau das sind die Seligpreisungen. Und da wollen wir jetzt, das quasi der Seligpreisung ist der Start der Bergpredigt, ist quasi die Einleitung des Reden Jesu in der Bergpredigt. Bergpredigt vorweg ist einfach nur Bergpredigt, weil es eine Predigt auf einem Berg war, hat sie auf eine Erhöhung gestellt, um einfach besser zu reden. Relativ einfacher Titel, aber das ist die Einleitung der Seligpreisungen. Und die lese ich jetzt einmal vor, die sind Matthäus 5, ich lese ab Vers 1 vor. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich. Seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und man hat diese Verse schon oft gelesen. Also sag mal, jeder, der irgendwie die Bibel schon mal gelesen hat, Matthäus Evangelium, Bergpredigt, jeder liest so die Seligpreisung und von der bekanntesten Predigt überhaupt, ne? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die ganze Bergpredigt ist so einfach, wie, wenn man sie liest, ist relativ simpel, ne? Man liest das und denkt sich, ist relativ einfach. Okay, ich soll jetzt nicht das und das machen, und aber so einfach wie es ist, und trotzdem ist es so tiefgründig. Ja, es kann relativ einfach sein, den Ansatz zu verstehen, die kleinen Dinge zu verstehen, aber das große, die große Auswirkung von der Bergpredigt ist viel, viel tiefer. Darauf bin ich gespannt, auf jeden Fall in den nächsten Predigten. Ja, und es ist mehr als einfach nur Verhaltensregeln, die man irgendwie halten soll, sondern es ist da eine Botschaft hinten dran, die Jesus übermitteln möchte. Vorweg, wir müssen erstmal schauen, was der literarische, also wo hat Matthäus, der Autor dieser Bergpredigt, diese Bergpredigt hingesetzt? Das ist relativ wichtig, um zu schauen, literarisch, also literarischer Kontext ist es quasi, was steht vorher und wo kommt Jesus quasi her und wo sind wir dann bei der Bergpredigt? Und deswegen lesen wir noch die Verse vorher, Kapitel 4, Vers 23 und 25. Jesus zog durch das ganze Galiläa, er lehrt in den Synagogen, verkündet die Botschaft vom Reich Gottes und heilt alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtengebiet, aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Da kommen wir her, er verkündet überall die Botschaft des Reich Gottes. Und er verkündet die Botschaft des Himmelreichs. Oder was auch in der ersten Seligpreisung ja auch als Himmelreich benannt wird, ne? Und was ist das Reich, oder was ist das Himmelreich? Wir haben es auch gerade eben auch gesungen. Gemeint ist hier nicht die Botschaft von dem, hey, wenn ihr sterbt, da gibt's noch was anderes, ihr könnt ewig leben und seid dann im Himmel. Das ist nicht das Himmelreich und das auch nicht die Botschaft des Himmelreichs, sondern die Botschaft vom Reich Gottes, vom Himmelreich, ist das Reich, welches im Himmel ist und nicht, was im Himmel bleiben soll, sondern ein Reich, das vom Himmel her kommt und auf der Erde sein soll. Himmelreich bedeutet, dass Gott, der Schöpfer, über seine Schöpfung regiert. Ja, und das nicht nur, was dann auch passieren wird, natürlich auch in der Ewigkeit, aber was jetzt schon beginnen soll, was jetzt schon auf die Erde kommen soll, was durch Jesus angefangen hat, auf diese Erde zu kommen. Das ist ein bisschen tieferes Wasser, auch Himmelreich, wo man immer direkt denkt, okay, das ist das, Jesus rumgegangen hat, gesagt, hier, ihr könnt ewig leben im Himmel. Es ist das Reich, welches im Himmel ist, welches auf die Erde kommt. Das himmlische Reich, was auf die Erde kommt. Bisschen kurz angerissen, bisschen mehr, tiefer ist das schon, aber um das zu verstehen, dass auch für die Seligpreisung und auch für die ganze Bergpredigt, es geht hier nicht irgendwie Leute vorzubereiten und zu sagen, in den Himmel zu kommen, sondern da ist ein Königreich, was hier schon begonnen hat. Und dann ist aber auch wichtig die Zielgruppe. Zu wem spricht Jesus eigentlich? Das ist bei einer Predigt immer wichtig, ne? Ich predige anders in der Jugend wie jetzt vor Senioren oder vor Kindern. Deswegen ist hier auch die Zielgruppe wichtig. An wen spricht, wer ist die Audience von Jesus? Und das Vers, Kapitel 4, Vers 24 steht's eigentlich. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Eine große Menschenmenge folgten ihm. Also das waren die Leute, die eigentlich da waren, zu denen er gesprochen hat. Hier werden Jünger direkt am Anfang betitelt, aber diese große Menschenmenge, die da ist, ne, er sah die Menschenmenge, und dann stieg er auf den Berg. Und sprach zu wem? Er sprach zu Armen, zu Kranken, zu Ausgestoßenen, zu Bemitleidenden, ja, zu unwichtigen Menschen, würde man in der Kultur, in der Gesellschaft sagen, zu Niemanden. Ja. Er spricht zu Menschen, die Niemande sind, die keinen Einfluss haben, die alle auch unter der Unterdrückung der Römer leiden. das wichtig, um das zu wissen, wenn wir uns die Seligpreisung anschauen, weil, genau, weil es einfach wichtig ist, zu wem spricht er, ja. Und dann noch eine Begriffserklärung ist auch wichtig, weil sie heißen Seligpreisung, und sie heißen Seligpreisung, kennt man sie so, weil Luther dieses glücklich zu preisen, was ich gerade vorgelesen habe, was habe ich für eine nächste Folie? Ja, ist doch, lass dir's mal ein bisschen. Glücklich zu preisen. Bei Luther steht da, selig sind. Also selig sind, die arm sind. Ja, und das griechische Wort, was hier für selig benutzt wird, Makarios, ist, wie kann man auch mit selig übersetzen, was aber auch glückselig bedeuten kann. Und warum hier zum Beispiel nicht selig steht, sondern glücklich zu preisen ist, weil wir was anderes verstehen unter selig. Ja, unter selig verstehen wir Menschen, die selig sind, also die quasi gerettet sind, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was du mit diesem Wort verstehst, mit selig, aber oft ist dieses selig verstehen wir eher, okay, das sind selig sind die, die arm sind, bedeutet quasi, okay, ich muss arm sein, weil dann bin ich selig. Und selig bedeutet dann quasi, ich bin dann schon, würde ich mal im christlichen Kontext sagen, ich bin schon gerettet, ich bin gerecht, ich komme in den Himmel. Das ist so, selig ist so ein ganz komisches Wort, was hier nicht richtig reinpasst in diesen Kontext. Deswegen benutzen andere Übersetzungen auch nicht selig, sondern sie sagen glückselig oder glücklich zu preisen. Weil wenn ich selig sage, ist daraus eine erstrebenswerte Haltung, kommt da raus, ne? Wenn ich sage, selig bin ich, wenn ich arm bin, das bedeutet, hey, wir müssen alle arm sein. Selig sind die, die trauern, ey, wir müssen trauern. Ja, und, aber es ist was anderes gemeint. Dieses Makarios stammt von dem hebräischen Wort Ashre und das geht zurück auf einen Zuruf. Auf einen Zuruf, glücklich zu preisen. Ja, ein Zuruf der Glückseligkeit. Kannst du jetzt nochmal eine Folie vorher machen, weil da war quasi schon angeteasert, woher wir dieses glückselig zu preisen eigentlich kennen. Diesen Aschre, diesen Zuruf der Glückseligkeit, ja. Den kennen wir nämlich aus Psalm. Psalm 1, direkt im ersten Vers. So beginnt das Buch der Psalme. Das, beginnt mit glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt. Aber das beginnt, das ganze Buch, die Einleitung des Psalmbuchs ist quasi glücklich zu preisen, ist dieses Aschre, dieses Wort, ne? Und das kommt öfters noch. 26 Mal in den Büchern der Psalme kommt immer wieder dieses glücklich zu preisen, diesen Zuruf der Glückseligkeit. Ja. Und warum das wichtig ist, das ist sehr, sehr wichtig. Für uns Westler ist das relativ nicht so relevant, aber für damals den Israeliten war das sehr, sehr relevant, weil Jesus geht dahin und spricht zu einer Menschenmenge und er fängt an mit Worten, die sie alle kannten. Psalm 1 war, das ist, by the way, sehr, sehr guter Psalm, ja, aber es ist so die Einleitung des Psalmbuchs, den kannte jeder Israelit. Und Jesus fängt an und spricht sie genau damit an, was sie kennen. Glückselig zu preisen, glücklich zu preisen seid ihr, sind die, die arm sind. Das war eine Relevanz für die Israeliten und er hat sie direkt damit angesprochen. Und die Seligpreisungen dienen als Einleitung zur Bergpredigt. Ja, er hat quasi damit angefangen und dann hat er angefangen zu predigen. Es war quasi die Einleitung. Und diese Einleitung, deswegen habe ich das mit der Einladung am Anfang gesagt, ist eine Einladung. Sie ist als Einladung zu verstehen. Jesus macht keinen Appell. Er sagt da nicht, hey, ihr müsst das und das machen. Er zitiert auch niemanden, ja, er zitiert nur sich selbst, er spricht aus sich selber und es ist eine Einladung zu dem, was dann kommt. Und das ist diese Kultur des Königreichs, das ist himmlische, göttliche Königreich, was dann kommt. Es ist eine Einladung zu Gottes himmlischen Reich, aber es ist auch eine Einladung zu Gott. Gottes himmlisches Reich soll sichtbar werden unter den Menschen. Das Reich vom Himmel soll sichtbar werden unter den Menschen, hier und jetzt. Und nicht unter irgendwelchen Menschen, sondern Jesus sagt, genau zu euch, genau bei den Menschen, die hier sitzen. Und dann die erste Glückseligpreisung ist dann glücklich zu preisen, sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und hier ist einmal arm sind vor Gott, andere sagen auch, glücklich zu preisen sind die, die arm im Geiste sind, also geistlich arm sind, die Menschen, die nichts vorzuweisen haben vor Gott. Und hier ist auch wieder wichtig, zu wem spricht er? Er spricht zu armen Menschen, die materiell arm sind, aber er spricht auch in eine Kultur rein, wo es Schriftgelehrten gab. Ja, es gab Pharisäer, es gab Schriftgelehrten, es gab Hohepriester, es gab eine geistliche, eine spirituelle Elite quasi, ja. Und zu denen spricht er ja gar nicht. Ja, da wäre es ja was anderes. Hey, glückselig zu preisen sind die, die etwas vorzuweisen haben von Gott. Denen gehört das Himmelreich. Nein. Was vielleicht die Leute auch gedacht haben damals. Aber er sagt, glücklich zu preisen sind die, die nichts vorzuweisen haben vor Gott. Und das sind genau die Menschen, die dort sitzen. Arme, besessene oder leidende Menschen, die nichts vorzuweisen haben vor Gott. In einer Kultur, die geprägt ist von du musst Opfer geben, du musst Gesetze halten, wo es die Pharisäer gab, die genau geschaut haben, dass ja alle die Gebote halten. Und Jesus sagt, euch gehört das Himmelreich, dieses himmlische Reich, das Reich, das vom Himmel kommt, gehört euch, die nicht gelehrt sind, die nichts vorzuweisen haben vor Gott, die sich vielleicht auch eher mal unwürdig oder unheilig fühlen. Und für uns eine Woche nach Ostern schon vielleicht etwas bewusster, ja, aus dem Geschenk der Gnade. Wir haben nichts vorzuweisen. Wir können nichts geben, Gott dahingegen, um gerettet zu sein. Wir sind arm vor Gott. Und das war auch für die Menschen damals ein revolutionärer Gedanke auch einfach, ne? Ich, der nicht der Gelehrte bin, der ist, dem gehört das Himmelreich auch. Weil ihr arm seid, genau. Und dann der nächste, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Die Menschen, die da saßen, die wussten ganz genau, was es bedeutet zu trauern. Die kannten das, die kannten den Tod, die kannten Verlust, die kannten Krankheit, die kannten Armut, die hatten Grund zu trauern und sie wussten ganz genau, wie es sich anfühlt zu trauern. Und zu denen spricht er, die spricht er persönlich an und sagt, glücklich zu preisen sind die, die trauern. Also ihr, die da sitzen. Ja, denn sie werden getröstet werden. Es wird eine Zeit kommen, wo diese Trauer in Freude umgewandelt wird. Wo ihr nicht mehr trauern müsst, wo ihr getröstet werdet. Und auch für uns so ermutigend, ne, wo wir auch in einer Welt, wo wir es kennen, wir kennen Trauer, wir kennen Leid, wir kennen Diagnosen, Dinge, die passieren, die unerwartet sind. Unsere Tochter, die ist gestern ins Krankenhaus gekommen, weil die einen Krampfanfall hatte. Und da in so einem Moment geht einem alles im Kopf durch. Ne? Also Krampfanfall bedeutet, wenn der quasi nicht aufhört, in der Zeit wird das Gehirn quasi auch nicht mit Sauerstoff versorgt. Ja, und da kann auch bleibende Schäden kommen. Sie wurde aber die ganze Zeit mit Sauerstoff behandelt oder hat die ganze Zeit Sauerstoff auch bekommen. Und der geht's auch gut, die ist auch jetzt wieder fit. Aber das ist schon so ein Moment, wo man denkt so, wo ich auch ein bisschen gesagt habe so, ja, das ist so ein Moment der Trauer einfach, ne? Und das auch dazu noch alle Menschen, die oder alle Eltern, die Kinder haben. Kinder sind wirklich nervig, aber in manchen Momenten denkt man sich, also das ist schon ein krasses Geschenk, ne? Und ja. Trotzdem fragil. Also wir wissen, was bedeutet zu trauern. Dinge passieren. Ich habe zu meiner Frau noch gestern Morgen um 7 Uhr gesagt, so, ja, manchmal ist das Leben einfach anders, bevor ich den Anruf bekommen habe von der Oma dann. Ne? Und an Karfreitag haben wir uns dann den leidenden Jesus auch angeschaut. Ne? Karfreitag, was bedeutet das, dass wir in einer Welt leben, wo Tod und wo Leid da ist? Ja. Und da ist ein Gott, da ist der Sohn Gottes, der am Kreuz stirbt, ja, der als Mensch alles, der hat jeden Peitschenhieb erlebt. Und er streckt die Hand aus mit die durchbohrte Hand zu uns, ja. Der Gott, der selber gelitten hat, der Sohn Gottes, der selber gelitten hat, weiß es oder kann dir in dieser Trauer begegnen, um dich zu trösten. Und das, was gut ist. Ja, wir leben in einer Welt, wo Tod und wo Krankheit ist, das ist Fakt. Das ist einfach so, ne. Und trotzdem haben wir einen Gott, der uns sieht. Und was super ermutigend in meinem ganzen Leben immer so war, ist Psalm 56, Vers 9. Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen. ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten. Das hat David, der den Psalm geschrieben hat, der hat das geschrieben, als er auf der Flucht war, also wo er auch um sein Leben auf der Flucht war, ne? Und diese, was er so schön schreibt, so, du kennst jede meiner Tränen. In manchen Übersetzungen steht da auch, du fängst die Tränen in der Schale auf, ne? Und was bedeutet das? Dass es erkennt jede einzelne Träne, die wir überhaupt weinen, die wir trauern, ja? In der Trauersituation, weiß er, wie du dich fühlst. Er ist bei dir in dieser Situation, wo wir weinen und wo wir jede einzelne Träne kennt er auch, ne? Und ihm ist es nicht egal auch. Wir werden getröstet werden. Wir leben noch in dieser Zeit, aber es wird eine Zeit kommen, wo er uns diese Frage des Leides beantworten wird. Also da werde ich ihn auf jeden Fall drauf festnageln, wenn ich in der Ewigkeit bin, wenn ich diese Frage überhaupt dann noch habe, wenn ich ihn in aller Herrlichkeit sehe. Aber wir werden eine Antwort bekommen und wir werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Sanftmütig, die Milden, die Demütigen. Und hier in dem Kontext, wo gesagt wird, sie werden die Erde als Besitz erhalten, bedeutet es auch die Unwichtigen, Menschen, die keinen Einfluss haben, die keine Macht haben, die nicht wichtig sind. Und Jesus sagt zu ihnen, eines Tages werden sie regieren. Und jetzt in der Welt regieren Menschen, die Macht haben, damit sie Einfluss haben und damit sie noch mehr Macht haben. Also sie regieren, um Einfluss und Macht zu bekommen. Ja. Und wenn hier gesagt wird, sie werden die Erde als Besitz erhalten, und das bedeutet, sie werden die Erde als Besitz erhalten, aber sie werden auch regieren, bedeutet das auch. Und das bedeutet aber nicht, dass sie so regieren werden, wie die Menschen heutzutage regieren, sondern es wird eine andere Regierungszeit sein. Es wird eine Regierungszeit sein mit einer anderen Motivation. Nicht zu unterdrücken, ja. Und da sagt Jesus, eine Gruppe von unwichtigen und machtlosen Menschen regieren in Gerechtigkeit, Vergebung und Großzügigkeit dem anderen gegenüber. Da ist ein anderes Regieren wie heutzutage in der Welt. Und glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Ihr merkt schon, die hängen alle so ein bisschen zusammen. Die Sanftmütigen, die keinen Einfluss haben, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gerechtigkeit, das bedeutet auch, sie erleiden Ungerechtigkeit vielleicht auch, ne? So. Und dieses Wort auch, was Jesus hier benutzt, hungern und dürsten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig Durst hattet. Durst fand ich jetzt nicht so präsent, aber Hunger. Zum Beispiel, wenn man fastet, mal so einen Tag mal nichts isst, könnt ihr mal ausprobieren. Das ist nicht so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich den ganzen Tag noch keinen Kaffee getrunken oder ich habe jetzt schon seit einer Woche lang keine Süßigkeiten mehr gegessen. Ja, oh, ich bin sehr am Leiden gerade, sondern nichts zu essen, das ist etwas Existenzielles. Also da werdet ihr merken, okay, ich habe jetzt gerade dieses Bedürfnis zu essen, ich habe übelst Hunger, aber ich kann nichts essen. Und das ist etwas, wo, ja, ein bisschen was anderes wie, ich faste jetzt 2 Wochen lang Netflix oder irgendwas, ja. Sondern das ist was Existenzielles. Und dieses Wort gebraucht Jesus hier, um zu sagen, hey, wenn ihr nach Gerechtigkeit hungert, ja, also wirklich existenzielle Bedürfnis nach Gerechtigkeit habt, ja. Und wann haben wir Hunger? Wir haben Hunger, wenn wir nichts auf dem Tisch haben. Also wenn wir keinen Schokoriegel in der Hand haben, der Tisch nicht gedeckt ist. Dann habe ich Hunger. Das heißt, es ist nicht da. Ich erlebe keine Gerechtigkeit. Ich erlebe Ungerechtigkeit. Dann habe ich Hunger nach Gerechtigkeit. In Gottes Reich werden sie satt werden. Ja? Gerechtigkeit erleben wir hier auf der Erde nicht, sondern wir werden sie erleben in diesem himmlischen Reich. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Immer ein Zuruf, den Jesus hier macht. Und bis hierhin waren es immer Personen, die einen Mangel hatten, also die etwas gesucht hatten, die Armen, die trauern oder die Sanftmütigen oder auch jetzt hier die nach Gerechtigkeit hungern. Also sie haben einen Mangel quasi, es war immer etwas Passives. Und jetzt kommen quasi, werden Menschen angesprochen, die einen aktiven Lebensstil haben. Ja. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Menschen, die barmherzig sind, die Nächstenliebe leben, ja, die vielleicht in der heutigen Welt eher auch als die Verlierer gesehen werden. Also Menschen, die barmherzig leben, sind vielleicht die, die nicht erfolgreich werden im Beruf oder Karriere. Und es ist auch etwas Besonderes hier in unserer Welt. Eine barmherzige Person öffnet sein Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Und das ist auch das Doppelgebot, ist einmal dem Nächsten gegenüber, aber auch Gott kommt als Nächstes. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Und das ist wahrscheinlich so die Stelle, die man schnell missverstehen kann, woraus man ganz schnell ein Handeln ziehen kann und ganz schnell sagen kann, glücklich zu preisen sind die, die reines Herz haben. Das bedeutet, wir brauchen ein reines Herz. Also wir versuchen mit einem Handeln ein reines Herz zu bekommen. Und es ist kein Appell. Jesus macht in den ganzen Glückseligpreisungen keine Appelle, sondern es ist eine Aussage über Menschen, die sich danach sehnen, ein reines Herz zu haben. Und die Bibel spricht an mehreren Stellen, dass der Mensch selber sich kein reines Herz geben kann. Egal, was wir machen wollen mit unserem Handeln, können wir kein reines Herz bekommen. Ein Beispiel aus dem Buch Hiob, der sagt dann, wie kann ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Und auch David schreibt im Psalm 51, dieses Verlangen nach einem reinen Herzen. Ich erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Das ist ja quasi das Verlangen, weil er weiß, von mir aus kann ich mir kein reines Herz geben. Ich verlange danach, erschaffe mir ein reines Herz. Und das sind die, die hier glückselig gepriesen werden. Ja, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen, die sich danach sehnen, ein reines Herz zu haben. Was nur durch Gott kommen kann, was wir vor einer Woche gefeiert haben. Ostern, die Rechtsprechung vor Gott. Wir bekommen ein reines Herz. Wir sind gerecht und heilig vor Gott. Noch drei Stück. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Aktiv sich nach Frieden zu sehen, Friedensbringer zu sein. Ja, sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und Frieden zu stiften oder sich einzusetzen für Frieden ist nicht ungefährlich. Ja. Viel einfacher ist es und viel leichter ist es, einfach die Augen zuzumachen. Aber aktiv Frieden zu stiften in der Welt ist nichts Ungefährliches, wo ich mich selber auch in Gefahr bringen kann. Meine Oma hat, früher bei uns war das so, wir sind sehr sensibel mit dem Thema Zweiten Weltkrieg und Dritten Reich aufgewachsen. Bei uns war das so, dass jeder, sobald er 12 Jahre alt war, wurde ihm nahegelegt, Schindlers List zu gucken und zu schauen, um sich ein Bild zu machen, was es für eine Situation diesmal gab, hier in Deutschland auch. Ne? Und für mich war immer so, als Zwölfjähriger habe ich mir gedacht so, weil meine Oma dann immer so sehr aktiv gefragt hat und so, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du beschützt die Juden oder du bist gegen sie. Und dann habe ich als Kind gedacht, hey, ich will einfach nur in Ruhe gelassen. Ich will einfach nur leben in dieser Welt. So, es interessiert mich ja gar nicht. Ne? Aber in dieser Zeit gibt es, wenn du Frieden stiften möchtest, dann kannst du dich in Gefahr bringen. Dann wirst du dich auch in Gefahr bringen. Und das war in der Zeit so und das ist heutzutage genauso. Wenn wir uns einsetzen für Frieden, bringen wir uns auch selber in Gefahr. Aber Jesus sagt ihnen, die Menschen, die sich einsetzen für Frieden, ihr seid Kinder des Höchsten, Söhne Gottes. Der Gott, der das letzte Wort auf dieser Welt hat und vor allem auch wichtig, der Gott, der Frieden bringen kann auf dieser Welt. Und dann in der zweitletzten Glückseligpreisung ist quasi der Rahmen darüber, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, ist wieder Himmelreich am Anfang, die Armen sind vor Gott nichts vorzuweisen haben und am Schluss die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, auch ihnen gehört das Himmelreich. Das Reich, welches von dem Himmel kommt, ja, welche verfolgt werden aufgrund der Gerechtigkeit, ja, vielleicht weil sie sich einsetzen für Frieden, weil sie sich einsetzen für Gerechtigkeit, weil Ungerechtigkeit herrscht. Und dann der letzte Absatz wechselt in die zweite Person. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ja, da kann es sein, dass er nur die Jünger angesprochen hat, weil er in die zweite Person wechselt und da ja auch so ist, dass sie um ihn drumherum saßen. Aber es klingt alles sehr nach einer Vorbereitung. Es war am Anfang seines Wirkens, ja, so, es war der Start seines Wirkens von Jesus. Und da bereitet er quasi die Jünger schon vor, was passieren wird, dass sie verfolgt werden in der Zukunft. Ja, weil, wisst ihr nicht, auch die Propheten wurden verfolgt, weil sie etwas gesagt haben, was den Menschen nicht gefallen hat. Was bei den Menschen aufgestoßen ist. Und genau das ist die Botschaft von Jesus. Das ist genau auch die Bergpredigt, wo wir dann noch durchgehen. Das ist eine Botschaft, die aneckt in der Gesellschaft. In der Welt, in der wir leben, ist das eine Botschaft, die da nicht reinpasst. Es ist eine Botschaft mit Werten, Prinzipien, die, ja, mit denen man schnell aneckt. Ja, und mit denen man sich vielleicht auch Feinde macht. Ablehnung aufgrund unseres Glaubens erleben wir vielleicht nicht so stark wie in anderen Ländern. Aber ich glaube, dass jeder es kennt, verfolgt oder belächelt oder nicht für voll genommen zu werden aufgrund seines Glaubens. Vielleicht sogar auch gemobbt zu werden aufgrund des Glaubens. Ja, es gibt so, gab damals, als ich Christ wurde, gab es so einen Spruch, wenn du zu blöd bist für die Wissenschaft, dann wähle Religion. So, das ist so ein, direkt schon so ein Spruch, wo man so denkt, so, ja, okay. Also, es sind Prinzipien, es sind Werte, die anecken. Ja, wo man vielleicht auch gemobbt wird in der Schule, auf der Arbeit, nicht für voll genommen, nicht für ernst genommen wird. Wie kann man das überhaupt heutzutage noch glauben? Mit 23 Jahren bin ich Christ geworden und habe Jesus gefunden. Und ich war damals sehr in der alternativen Szene unterwegs in Bad Kreuznach. Und wir haben da auch einen Irish Pub und hat da auch meine ganzen Freunde gehabt und so. Und als ich Christ wurde, war dann in Tansania, kam dann zurück und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nochmal schauen, was so meine Leute machen. Bin dann nochmal ins Irish Pub gegangen mit einem Freund und weiß noch von der Situation, als ich am Tisch saß und dann kam der Benny, heißt er, ja, auch Riesentunnel, Septum, tätowiert. Und da habe ich mit ihm geredet und so und dann habe ich gesagt, so hier, ich bin Christ geworden jetzt. So, ich glaube da dran, mir ist ein Gott begegnet auch, ne. Mein Leben hat sich verändert auch. Ne? Da kam eine Botschaft, die mein Herz berührt und mir eine Identität gegeben hat, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Und er hat mich angeguckt, ist aufgestanden, hat sich umgedreht und ist gegangen. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen auch. Und das war nicht nur ein Bekannter, das war schon eine Person, mit der hatte ich schon eigentlich, wir sind jedes Wochenende auf Konzerte gegangen und so, wo ich schon gemerkt hatte, er hat mich gar nicht für ernst genommen. Er wollte noch nicht mal überhaupt mit mir darüber reden auch, ne? Es war Ablehnung auch, ne? Wo er einfach weggegangen ist. Und wir sehen eine Welt voller Gewalt, Zerstörung, Hoffnungslosigkeit, Krankheit, Verzweiflung, Tod. Und wir sehnen uns nach dieser himmlischen Realität, in der Großzügigkeit, Frieden und Gerechtigkeit herrschen werden, in der die Liebe das letzte Wort hat. Und das ist Reich vom Himmel. Und das ist diese Zukunft, ja, das ist nicht nur diese Zukunft, die wir haben werden, wo wir sein werden, in der himmlischen Realität, sondern diese Realität darf jetzt schon Wirklichkeit werden. Und sie beginnt bei diesen erwähnten Menschen hier auf der Erde, die Jesus hier anspricht. Gottes himmlische Realität wird präsent in uns. Und das ist eine Einladung zu dem himmlischen Reich, ist aber auch eine Einladung zu Gott. Und was für eine gute Nachricht für alle unwichtigen Menschen, für alle Machtlosen, für alle Kranken, Armen, Leidenden, unbedeutenden Menschen wie uns. Und diese Einladung zu diesem Gott gilt dir, weil Gott dich liebt. Weil er möchte, dass diese himmlische Realität in deinem Leben Realität wird und präsent wird hier auf dieser Erde. Christ sein oder Sohn Gottes zu sein oder Kind Gottes zu sein, ist nicht etwas, irgendwie nur ein Ticket für den Himmel, sondern mehr ein Auftrag hier als Botschafter des Höchsten. Ja, wo wir das himmlische Reich hier auf die Erde bringen dürfen. Und das ist eine Einladung dazu. Vielleicht hast du dich da selber drin gesehen auch. Vielleicht hast du dich da angesprochen gefühlt. Dann darf ich dir sagen, du bist eingeladen bei Gott. Nämlich, Herr Vater, ich danke dir dafür, diese Einladung in der Situation, in der wir sind, vielleicht auch wir jetzt konkret in Trauer und Leid und Angst, Hoffnungslosigkeit. Und dass du uns einlädst auch. Ich danke dir für diese Zeit, ich sehne mich danach, diese Zeit, wo es kein Leid und keine Trauer mehr gibt auch. Ich sehne mich danach, wo wir vor dir stehen dürfen und sagen dürfen, wir sind arm vor dir. Wir haben nichts vorzuweisen auch. Und trotzdem haben wir ein reines Herz durch dich auch. Und dadurch dürfen wir dich sehen auch. Ich danke dir für diese Kultur, die du bringen möchtest, dass sie präsent wird hier auf dieser Erde. Diese Kultur von deinem Königreich auch. Wo vielleicht Verlierer Gewinner werden auch. Wo wir uns vielleicht als eine Randgruppe, als etwas Außergewöhnliches, vielleicht sogar wie Aliens fühlen, hier auf der Erde, wie etwas Fremdes, das aber eigentlich hierher gehört. Ich danke dir dafür, dass du uns da ausrüsten möchtest auch und uns dorthin begleitest. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de. Thank you.